These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich jemanden zu Gast, von dem ich dachte, eigentlich, sagen wir mal, ausreichend viel zu wissen. Und als ich mich dann mit ihr näher beschäftigt habe, stellte ich fest, du weißt ja gar nichts über sie. Vielleicht noch mehr noch, ich kann mich nicht erinnern, jemals vor einem Podcast einen solchen Lebenslauf gelesen zu haben. Und ich frage mich, wie mein Gast das, was sie macht, überhaupt alles schafft. Wenn ich jetzt anfangen würde, ihre verschiedenen Jobs und Aufgaben und Pläne und Organisationen, für die sie arbeitet und Projekte, für die sie arbeitet, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, dann wäre wahrscheinlich ein Drittel dieser Podcast-Zeit von 45 Minuten aufgebraucht, bevor wir überhaupt miteinander sprechen können. Und deshalb lasse ich das, aber wir werden auf all diese Sachen kommen. Ansonsten kann man das im Internet nachlesen. Wie gesagt, man braucht sehr viel Zeit. Ich freue mich sehr auf eine Frau, die als Kind, oh, das ist schon irre, wegen ihrer musikalischen Sonderbegabung vom Schulunterricht befreit wurde und zu Hause unterrichtet wurde. Und wir reden nicht über das 18. Jahrhundert, sondern wir reden tatsächlich über das vergangene Jahrhundert. Und über all das möchte ich jetzt sprechen. Ich freue mich sehr, dass Angelika Bachmann da ist, die Gründerin von Salut Salon.
Hallo Lars, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Irre. Wir müssen anfangen mit dieser Geschichte. Erstens, wie stellt man in welchem Alter eine musikalische Sonderbegabung fest?
Ich weiß nicht, ob das eine Sonderbegabung war oder eher ein Sonderwille. Ach so. Ich wollte einfach unbedingt Geige spielen. Ich habe das gesehen, als ich 3 war und hatte dann echt eine fixe Idee, von der ich mich auch nicht mehr habe abbringen lassen und habe gebettelt und gebettelt. Und dann haben meine Eltern natürlich gedacht, das wächst sich irgendwie aus, mhm, und hat es aber nicht. Und am Ende habe ich gedroht, mir die Haare auszureißen, wenn ich keine Geige bekomme.
Mit 3?
Ja, ich war dann kurz vor 4 und habe einfach immer weiter nur Geige spielen wollen, mhm, und meine Eltern fanden das halt, dass das quietscht, und wir hatten eine kleine Etagenwohnung und mein Vater hat sich gerade selbstständig gemacht und im Büro, also im Wohnzimmer war das Büro, und es war einfach, glaube ich, nicht besonders gewünscht, dieses Gequietsche. Und dann habe ich aber zum 4. Geburtstag eine Geige tatsächlich bekommen und mich darüber unglaublich gefreut, und dann wussten meine Eltern überhaupt nicht, wo man jetzt anruft oder was man, mhm, macht, um Geigenunterricht zu bekommen. Und da
ist ja auch noch, normalerweise, jetzt heute kannst du es natürlich viel besser beurteilen, für eine 4-Jährige ist sehr früh.
Ja, total. Ja. Und es war ganz witzig, dass meine Eltern dann, also ich bin dem Hamburger Abendblatt sehr dankbar, siehste, im Hamburger Abendblatt eine Anzeige gesehen haben von der Jugendmusikschule. Mhm. Und dann sind sie mit mir da hingegangen und dann hatte ich 3 Stunden bei einer Lehrerin, und die hat dann nach 3 Stunden gesagt, ich soll mal dem Professor vorspielen, diesem renommierten Michael Goldstein. Hm. Und ich glaube, das glaubt nicht so sehr an Begabung. Ich glaube mehr an, dass ich das ein Jahr unbedingt wollte und dann so mich gut anstellen wollte. Ich wusste jetzt, wenn ich da nicht Motivation zeige und so, ich war das 4. Kind, dann hätte ich wahrscheinlich das gar nicht dauerhaft weitermachen dürfen. Also das war, glaube ich, mein absoluter Wille, zu zeigen, dass ich da schon irgendwie hinkriege.
Mit 4 und dann mit 6 kommt jedes Kind normalerweise in die Schule, manche auch mit 7, manche, glaube ich, auch schon mit Ende 5. Du bist nicht in die Schule gekommen, in den normalen Schulunterricht?
Nee, genau. Ich habe mit 5 dann einen Wettbewerb bei Jugend musiziert, mhm, gewonnen. Und dann hat mein Geigenprofessor gesagt, ich darf eben nicht zur Schule gehen, weil das so viel Zeit kostet, zu der Zeit, wo man sich am besten konzentrieren kann, und weil ich ja wirklich mein ganzes Leben, mhm, vergeigt habe und den ganzen Tag geübt habe. Und dann hat er gesagt, ich muss irgendwie Hausunterricht bekommen. Und dann hat er das mit meinen Eltern und dem Schulsenator Zahn in Hamburg zusammen besprochen und dann habe ich Schulbefreiung bekommen. Also ich bin nicht, auch nicht eingeschult worden.
Du bist nie in eine Schule gegangen?
Nee. Also später dann schon.
Aber das stelle ich mich, ich stelle es mir gerade vor, so, da kann ein Geigenlehrer im weitesten Sinne sagen, dieses Kind muss von 8 Uhr bis 12 Uhr vor allem Geige spielen. Und deshalb kann es nicht in eine normale Schule. Und dann nachmittags, wenn es nicht mehr so konzentriert ist, kann es dann die Sache machen. Und das wird dann genehm. Wie oft passiert sowas? Ich habe es noch nie gehört.
Na, ich glaube, es gab es vor mir nicht und vor mir nicht. Genau, danach habe ich es auch noch nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, aber irgendwie haben die sich das so überlegt und hat das so geklappt. Ja.
Und dann kam irgendwann nachmittags oder kam eine Lehrerin zu dir und hat dir Lesen und Schreiben und Rechnen, muss man ja auch lernen neben Geige spielen, hat dir das dann beigebracht?
Ja, ich hatte zweimal die Woche 2 Stunden Schulunterricht und da kam eine Lehrerin, die in Rente war, nach Hause und die alles noch in Süterlin geschrieben hat und pädagogisch nicht besonders fortgebildet war, aber ich wäre das ja auch vom Geigenunterricht auch nicht gewohnt. Ne? Es ging einfach dann um schnell lesen und schreiben lernen und nicht um Spaß. Und waren ja auch keine anderen da. Es war ja Einzelunterricht immer alles. Also ging nicht.
Aber haben dir nicht Freunde gefehlt, Klassenkameraden? Und war alles deine Geige?
Nein, das hat mir total gefehlt. Ich fand das grauenhaft. Also am Anfang habe ich gar nicht ja gewusst, was das heißt. Ich habe dann einfach gedacht, okay, meine 3 älteren Geschwister gehen zur Schule und ich nicht. Und habe dann morgens irgendwie über die Jahre dann immer gedacht, Mann, die haben Pausenbrot und die haben Freunde und die machen alles Mögliche, was ich nie mache. Und dann fing ich an zu fragen meinen Professor, ob ich nicht auch zur Schule gehen dürfe. Und dann hat er gesagt, naja, dann kannst du ja nicht so viele Stunden üben, weil es ging ja nicht nur von 8 bis 12, sondern ich habe wirklich den ganzen Tag geübt.
Nein.
Und Kompositions...
Als mit 6-, 7-, 8-Jährige.
Ja, und ich hatte ja Kompositionsunterricht auch jede Woche, seitdem ich 5 war und Klavierunterricht und alles Mögliche. Und dann ging es darum, dass ich, hat er gesagt, ja, könntest du, aber geht halt nicht, rein zeitlich nicht. Und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich ihm, ich überlege, wenn ich ihm anbiete, dass ich sage, ich übe vor der Schule von 5:30 bis 8:30, 3 Stunden, gehe dann zur Schule, komme dann aus der Schule, mache alle Hausaufgaben in der Schule, so dass ich nichts nachmittags mache und mache dann nachmittags genauso weiter, dann komme ich auf die gleiche Stundenzahl und habe ihm praktisch so einen Deal angeboten. Und dann hat er gesagt, schaffst du nie. Mhm. Und dann haben wir so einen Deal verabredet, dass wenn ich das einmal nicht schaffe, dann darf ich nicht mehr zur Schule gehen. Und wenn ich das schaffe, dann darf ich zur Schule gehen. Okay. Und das habe ich geschafft.
Und ab welche Klasse bist du dann zur Schule gegangen?
Ab der 5. Klasse. Und ich war die glücklichste Schülerin, die ich jemals in Hamburg
habe. Aber ganz kurz, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du wärst mein Kind gewesen. Und ich wäre dein Vater gewesen. Und ich hätte zu dem Geigenlehrer gesagt, Entschuldigung, haben Sie sie noch alle? Was soll das? Meinem Kind wird ja die komplette Kindheit, / Jugend, weggenommen. Für was? Für den ganzen Tag Geige spielen? Oder war das, weil du es so sehr wolltest, dass ich die Frage gar nicht stellte bei den Eltern?
Ja, ich glaube, für mich gab es die Frage überhaupt nicht, weil ich das unbedingt wollte. Und ich habe das immer mit meinem Professor direkt ausgehandelt. Und meine Eltern haben ja gesehen, was ich für eine wahnsinnige Leidenschaft hatte beim Geigen und wollten mir das auch nicht nehmen. Und als ich dann zur Schule gegangen bin, hatte ich ja beides und war total happy. Endlich Gruppenunterricht. Mhm. Und war auch wahnsinnig witzig, weil ich natürlich noch nie Gruppenunterricht hatte. Ich war immer nur alleine und habe dann den Lehrer immer abgeholt vom Lehrerzimmer, wie ich das gewohnt war, und habe dem die Tasche getragen. Hallo Herr Sturm,
und wie geht's Ihnen? Und wie fanden das die Mitschülerinnen und Mitschüler so ein bisschen so?
Die fanden mich grauenhaft.
Ja?
Die haben mich in der Pause immer verkloppt und Gilli-Jagen gespielt statt Jungs- oder Mädchen-Jagen, weil sie einfach ich habe mich immer gemeldet dann und gesagt, ja, habe ich verstanden, können wir jetzt weitermachen, weil ich so drauf dazu ausgebildet war, dass ich immer sofort sage, habe ich kapiert, können wir weitermachen und so. Und das kam alles überhaupt nicht an. Ich habe natürlich noch ziemlich schnell begriffen, dass das so nicht weitergeht und habe mich geändert. Aber ich habe von Anfang an war ich diejenige, die, glaube ich, am allerliebsten zur Schule gegangen ist, weil ich es so toll fand mit Gleichaltrigen und ich fand das super cool.
Und das klingt jetzt auch danach so überall einzeln.
Na, wenn man so dermaßen
strukturiert ist,
was gelernt hat und gelernt hat, also ich glaube, es geht ja weniger im Leben darum, dass man irgendetwas Bestimmtes lernt, sondern dass man lernt, wie man lernt. Mhm. Und das habe ich halt sehr früh gelernt. Und dann ist das Also in der Grundschule lernt man ja vor allen Dingen auch zwischenmenschliche pädagogische Sachen. Die habe ich sicher mit meinen Geschwistern gelernt. Ich bin mit meinem Bruder in einem Zimmer aufgewachsen, in meinem Etagenbett und war mit ihm wahnsinnig eng und bin das bis heute und so. Also ich hatte schon Austausch. Aber pädagogische Sachen habe ich halt nicht mitbekommen sonst.
Aber Wahnsinn! Mit was für einem Ziel dahinter? Gab es dieses Ziel überhaupt? Weil wenn man so viel investiert, man kennt das jetzt zum Beispiel von Sportlern, wo man dann sagt, okay, wenn wir so viel investieren, dann muss derjenige, diejenige, aber später deutscher Meister, muss in die ATP-Rangliste beim Tennis, muss in die Fußball-Bundesliga. Also gab es so ein Ziel oder ging es wirklich nur um das Geigespiel an sich?
Also ich habe ja dann natürlich immer Jugend musiziert und beim Hamburger Instrumentalwettbewerb und überall mitgemacht und dann den ersten Bundespreis bekommen. Das heißt, man ist dann von Deutschland die beste Geigerin und so. Das ist schon so ein Wettbewerbskorsett, in dem man dann auch drin ist. Das war mir jetzt aber immer nicht, mir ging es irgendwie darum, schön zu spielen und das, mein Geigenlehrer hat mir dann immer irgendwas vorgespielt und in einem unfassbar schnellen Tempo und ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Und dann habe ich versucht, das hinterher zu verstehen. Also zwischendurch habe ich auch gedacht, ich hau die Geige an die Wand, das wird nie was. Das kann ich nicht. Und dann habe ich versucht, das zu lernen. Und Musik ist ja auch was sehr Tiefes. Also es ist ja, wenn man dann schafft, eine Phrase so zu spielen, dass man wirklich einen meditativen Moment mit sich hat und auch mit dem Publikum und einfach das ist ja eine Ausdrucksform, die über Sprache gar nicht geht. Das ist schon etwas, was ich unfassbar geliebt habe und was ich gerne und immer noch liebe und gerne lernen wollte. Und ich habe immer gedacht, ach, hier knackst noch und da ist noch nicht ganz tief oder es stört mich, dass ich noch technisch einfach das nicht. Also, dass ich, wie wenn man jetzt zum Beispiel Auto fährt, dann guckt man ja nicht auf die Kupplung oder so, man fährt einfach. Und das fand ich schon toll, das Ziel, einfach irgendwann spielen zu können. Darüber bin ich auch total dankbar, dass ich mich heute so ausdrücken kann.
Aber nochmal, so ein Ziel zu sagen, zum Berufsziel, du hast dann ja auch unter anderem Musik studiert, wir kommen auch dazu, was du noch studiert hast, und dass du eben nicht nur, was heißt nicht nur, also was schreibst du, wenn dich jemand fragt, was bist du vom Beruf, sagst du schon Geigerin, Musikerin, oder was sagst du?
Je nachdem, was ich gerade mache. Wenn ich gerade coache, würde ich sagen, ich bin Coach. Und als Psychologin würde ich sagen, ich bin Psychologin. Je nachdem, was ich gerade tue, glaube ich.
Aber das war, also du hattest kein richtiges Ziel. Also es gab nicht dieses Ziel, ich möchte in die Bundesliga, ich möchte irgendwie in die großen Konzerthäuser. Ich möchte erste Geige in einem super Orchester sein oder so. Nee,
im Orchester konnte ich mir nie vorstellen. Und ich finde auch heute noch komisch zu sagen beim Wettbewerb, man hat 25 Punkte für Mozart bekommen. Da denke ich mir, was ist das, ja kein Sport oder so. Nee, ich wollte gerne schön Geige spielen können.
Kommen wir dann gleich dazu zu Salut Salon, wie das entstanden ist. Du hast da Musik studiert, aber das hat dir nicht gereicht. Du hast auch noch Psychologie studiert. Warum? Es klingt ja so, als ob dein Tag ausgelastet war. Oder gab es dann einen Moment, als du älter wurdest, dass du gesagt hast, jetzt reicht auch mal 4 Stunden Geige am Tag?
Nee, ich übe heute noch sehr viel und weil ich einfach sehr gerne spiele.
Sehr viel heißt wie viel?
Kommt nur darauf an, was ich gerade vorhabe, aber 7 Stunden ist schon was ich oft mache.
Am Tag?
Ja.
Oha, also aber auch um 5, dann stehst du tatsächlich auch um 5 auf, weil dann frage ich mich gleich, wie du die ganzen anderen Dinge noch hinkriegst. Also.
Ja, es kommt drauf an. Also ich gebe doch manchmal, wenn ich in die Ferien fahre, dass ich die Geige zu Hause und das und gar nicht mitnehme. Aber wenn ich vor einer Premiere bin oder so, dann übe ich schon viel. Ist unterschiedlich.
Das ist ja immer das Krasse, was viele Leute nicht verstehen bei so Leuten, die so gut sind in so etwas. Also auch Tennisspieler, die Weltranglisten Platz 1 sind, trainieren 6-7 Stunden am Tag. Man fragt sich, warum eigentlich? Weil die Technik, ich meine, technisch ist es wirklich ein Unterschied, wenn du jetzt statt 7 Stunden oder 2 Stunden nur noch jede Woche 2 Stunden, weil man hat das Gefühl, man verlernt es doch nicht, oder?
Nee, es ist ab einem gewissen Niveau natürlich wie Fahrradfahren, dass man nicht mehr verlernt, aber wenn man sich neue Programme raufschafft oder auch neue Grooves in Richtung südamerikanische Musik oder irgendwie so, da muss man natürlich schon Sachen lernen, die man auch als Kind nicht gelernt hat, weil ich natürlich rein klassisch ausgebildet wurde. Und ich lerne auch ganz viel mental. Also, dass ich nicht die Geige dabei in der Hand habe, sondern sehr viel im Zug bin ja.
Und einfach das im Kopf sozusagen, du spielst Geige, ohne Geige zu spielen.
Genau,
sozusagen.
Und dann, ich übe nie ein ganzes Stück, ich übe dann 4 Takte oder so und dann gucke ich mir die an und dann lerne ich die mental und dann, das ist sehr schöner Zustand. Ich weiß gar nicht, was ich es vorstellen kann, wenn man nicht
Musik macht. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, was du machst, mache ich ja mit, ich schreibe ja so unglaublich gern und wenn ich dann zum Beispiel Bücher schreibe, ist es halt so, das versteht auch immer keiner, Das ist so, es ist jetzt mit einem Computer und es ist so, als ob jemand aus mir heraustritt und anfängt, mir das Buch zu diktieren. Und dann kann ich tatsächlich 10, 12, 14 Seiten innerhalb von 4 Stunden schreiben. So, aber ist mit normalem Menschenverstand nicht zu erklären, wenn man denkt, woher kommen die Ideen, woher kommen die Worte und so weiter. So ähnlich ist das. Also,
Musik. Ich bin auch froh, zum Beispiel, ich komponiere ja auch viel und arrangiere alles und so, dass ich gar nicht so dieses habe, dass ich dann einen guten Moment für brauche oder so, um dann eine Idee zu haben, sondern ich kann mich hinsetzen und einfach schreiben. Das ist natürlich auch Routine, weil ich das eben seitdem ich 5 bin, hatte ich ja Kompositionsunterricht und ich glaube, das ist auch eine Routinefrage. Aber ich kenne das von vielen Kolleginnen oder so, die sagen, sie brauchen dann irgendwie einen guten Moment.
Besondere irgendwie Umgebung oder sonst was alles. Nee, das stimmt, das brauchst du nicht.
Nee, ich kann mich einfach hinsetzen und ich bin sofort drin im Flow. Bin irgendwie innerhalb von einer Sekunde bin ich weg und 4 Stunden gar nicht mehr anwesend.
Warum Psychologie denn noch? Weil du wusstest doch, du hattest doch wahrscheinlich das Gefühl, okay, mit dem, was ich in der Musik gelernt habe, was ich jetzt noch studiert habe, damit kann ich irgendwann später auch beruflich was machen. Hattest du während des Studiums schon die Idee, auftreten zu wollen, auch in dieser besonderen Form von Salut Salon, die ja, immer mich verbessern, wenn ich Quatsch erzähle, aber die ja vor etwas über 20 Jahren, 23 Jahren, 24 Jahren, wann war es? 23, 24.
Also wir feiern gerade 20-jähriges Jubiläum, aber wir machen das schon, glaube ich, seit 30 Jahren, aber seit 20 Jahren eben international erfolgreich seit dem Länder.
Genau, also schon ein bisschen, einmal, was ja damals so ein bisschen die Kombination, die ungewöhnlich war, einmalig war. Hattest du das schon im Kopf? Sowas will ich machen? Ich will mich sozusagen mit der Musik eher selbstständig machen?
Ich glaube, ich hatte nie so Pläne. Mhm. Also ich habe ja als erstes auch dann Philosophie und Germanistik studiert.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, du hast tatsächlich zuerst Musik studiert. Okay, nee.
Nee, das habe ich parallel gemacht. Okay. Also Philosophie, Germanistik und Musik habe ich parallel gemacht. Mhm. Und Erziehungswissenschaften. Und später habe ich Psychologie studiert. Und
ohne irgendein Ziel zu haben? Einfach nur, weil es dich interessierte?
Ich habe unglaublich gerne gelesen immer. Okay. Und ich finde so betreutes Lesen total schön. Also dass man Professorin hat oder Kommilitoninnen oder wen auch immer und die, mit dem man sich einfach unterhalten kann darüber und nicht einfach nur so mülleimermäßig liest und gar keine Auseinandersetzung hat, weil man, ich habe dann irgendwann in einer mathematischen Logik-Examen gemacht in Philosophie über Wittgenstein und Frege, das ist jetzt ja kein Thema, was man sonst so liest. Und den Austausch fand ich immer total schön. Das hat mir total Spaß gemacht. Aber da hatte ich ja nie gedacht, ich werde jetzt Philosophin und ich habe auch nie gedacht, ich habe, glaube ich, einfach immer das gemacht, wozu ich Lust hatte. Und also, was mir sinnvoll erschien und mir war immer Zeit sehr kostbar. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass meine Zeit so derart, also mein Tag so derart in Scheiben geschnitten war, dass ich immer mit der Zeit was machen wollte, was ich für sinnvoll irgendwie halte. Das konnten ja dann, seit ich sehr jung bin, schon auch Kinderprojekte sein, für die ich mich engagiere oder was auch immer. Abhängen und auf den Kiez gehen und Quatsch machen.
Und dann irgendwie Psychologie, weil es dich interessierte, als zusätzliches Studium.
Genau. Ich habe schon viel als Coach gearbeitet und bin dann, wollte einfach noch das Wissen haben und habe an der Fernuni dann Psychologie noch studiert. Und
das heißt, heute bist
meinen
du,
Master gemacht.
Muss man sagen, also Gründerin von Salut Salon, Geigerin, Coach für verschiedene, das ist irgendwie Resilienzcoach, aber auch Psychologin, bist richtige Psychologin?
Genau.
Arbeitest du auch als Psychologin?
Ja, klar. Nein, ich arbeite oft bis 17:30. Heutzutage läuft das ja sehr viel digital auch. Coach ich digital und dann gehe ich um 18 Uhr zum Soundcheck und mache Unternehmenstransformationen und es macht mir großen Spaß.
Aber das offensichtlich, weil du es gewohnt bist, immer viel zu arbeiten, ne? Weil du es gar nicht, also das klingt so, weil jeder andere Mensch würde sagen, 18 Uhr, danke, tschüss, ich bin am See, du nicht.
Ich glaube, ich trenne überhaupt nicht zwischen privat und beruflich, weil mir das alles, was ich mache, total Spaß macht. Also wenn ich dazu keine Lust hätte, glaube ich, dann würde ich es auch nicht machen. Dann würde ich versuchen, irgendwas zu finden, was mir halbwegs Spaß macht und dann würde ich aber ab 17 Uhr auch nichts mehr machen wollen. Aber da ich irgendwie durchgehend das machen kann, wofür ich brenne und was meine Leidenschaft ist und klar, ich mache auch Yoga und schwimme bei mir im See und treffe mich mit meinen Freundinnen und mache lauter Blödsinn, aber es ist nicht für mich nur dann gut oder so, wenn ich etwas mache, was man so als Freizeit definiert, sondern für mich ist Freizeit irgendwie, glaube ich, alles, was ich tue.
Du hast es eben gerade angesprochen.
Das ist ja etwas, wofür man sehr dankbar sein muss. Ne? Das denke ich jeden Tag, dass ich denke, das kann gar nicht sein, dass ich das mache, was ich sonst ab 17 Uhr machen würde, dass ich das den ganzen Tag machen darf. Das finde ich unfassbar.
Mir geht es ja schon so seit vielen Jahren, dass ich denke, das ist irre, dass dich jemand dafür bezahlt. Ja. Jemand bezahlt dich dafür, dass du Dinge machst, die, so wie jetzt hier, die eigentlich unbezahlbar sind und die dir Spaß machen und es fühlt sich nie, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben, glaube ich, 3 Tage gearbeitet, da war ich mal bei der Hamburg-Mannheimer. Und das fühlte sich wirklich wie Arbeit an, weil das Doofe, alles andere war immer.
Aber ich glaube, ich habe so ein ganz komisches Talent, ja. Dass ich, was vielleicht auch mit meiner Kindheit zusammenhängt, dass ich alles, was ich mache, sobald ich etwas mache, finde ich das irgendwie auch toll.
Okay.
Also ich war ganz viel bei Penny in der Kasse und ich habe immer ganz viel gejobbt und ich war in einer Kerzenfabrik und habe ganz viel gekellnert. Ich habe immer das mir selbst finanzieren wollen und ich war auch an der Kasse, glaube ich, immer die glücklichste von allen. Ich bin irgendwie fröhlicher Mensch. Irgendwie, solange ich gesund bin und gerade nicht schlimme Dinge passieren,
ja.
Bin ich, glaube ich, ein grundfröhliches Kerlchen.
Du hast es eben schon gesagt, du hast dich schon, als du jung warst, für Kinderprojekte engagiert. Das war es, was ich vorhin sagte. Es gibt eine unfassbare Anzahl von Kinderprojekten, die oft mit Musik zu tun haben, aber nicht immer. Die sehr viel mit Wohltätigkeit, mit Unterstützung von Kindern, die es nicht so gut haben, zu tun haben und so, die du initiiert hast, an denen du dich beteiligt hast und so. Woher kommt das?
Ich glaube, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich über die Musik so ausdrücken kann und dass ich so gefördert wurde und man mir irgendwie geglaubt hat, dass ich das lernen möchte, dass ich das möglichst vielen Kindern und Jugendlichen ermöglichen möchte. Mhm. Wenn wir einem Krankenhaus in Ghana helfen und man mit $10 ein Leben retten kann, dann brauche ich mir die Frage gar nicht zu stellen. Aber auch wenn es einem etwas besser geht und man ein Musikinstrument gerne lernen möchte, das ist einfach total schön, das Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Also auf der Müllkippe in Kenia oder in Chile, die Musikschule, die wir mit der Kindernothilfe seit 20 Jahren zusammen unterstützen. Und das kommt mir sehr sinnvoll vor. Und
da kann es gar nicht, es geht von Young Classic bis Salü Deluxe, also da kann es aber auch gar nicht genug sein. Und man denkt, boah, die hört nicht auf, Leuten zu helfen, in Organisationen mitzumachen, neue Ideen zu haben. Und man könnte sich ja, viele andere konzentrieren sich, die so in einer Lage sind wie du, auf ein Verein, eine Initiative, die sie selber gegründet haben. Du streust das sehr breit.
Ich konzentriere mich immer gerade auf den Verein, mit dem ich beschäftigt bin.
Aber weißt du selber, in wie vielen Vereinen du gerade mitwirkst?
Nee, keine Ahnung.
Aber sind 10, 12, 13, so in die Richtung, es ist schon richtig viel.
Ja, genau. Es sind einfach sehr unterschiedliche Sachen. Mit Sammy Deluxe mache ich ja im Bereich Hip-Hop und Klassik, also da die Blasen versuchen aufzulösen. Und es sind ganz verschiedene Sachen. Mit der Kindernothilfe sind das weltweit Projekte. Young Classics sind ja 30.000 Kinder, die an Musik herangeführt werden und so in Hamburg. Und also nicht nur in Hamburg, aber das sind alles wahnsinnig tolle Projekte, die ich gerne...
Brauchst du immer was Neues, einen neuen Impuls, damit dir nicht, ich glaube, langweilig wird dir wahrscheinlich, kann dir nicht werden, aber so dieses Gefühl, ja, kenne ich, bin ich routiniert drin, brauche ich was Neues?
Ich glaube, ich werte überhaupt nicht. Ich glaube, ich gucke nicht und denke, oh, jetzt langweile ich mich oder so. Ich langweile mich nie, ich finde alles spannend.
Okay, und also stimmt, das, Penny an der Kasse.
Das genau, und das Projekt auch in Chile, was ich seit 20 Jahren mache, da langweilt mich zurzeit sowieso gar nichts, weil das alles gerade so schlimm dem Brand zu Opfer gefallen ist, aber es gibt ja immer neue Themen, wo man neu mitdenken kann und Geld wird überall unfassbar viel gebraucht und wo man mit Benefizkonzerten sehr viel sinnvolle Dinge tun kann oder man vor Ort mit Kindern arbeitet. Aber ich frage mich nie, ich glaube, das beruht so ein bisschen darauf zu denken, was mache ich dann in 5 Jahren? Oder diese ganze Frage hatte ich noch nie.
Okay.
Ich denke immer, hoffentlich mache ich in 5 Jahren nicht das, was ich jetzt mir vorstellen könnte, sondern hoffentlich mache ich einfach irgendwas, wozu ich Lust habe, wenn ich morgens aufstehe. Also das ist ja das Luxuriöse, finde ich, an meinem Leben, dass ich gar nicht, ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, die sich in den Projekten, die sich überlegen müssen, wie finanzieren sie ihre Woche damit oder ihre den Arzt oder was auch immer. Das ist, dass ich einfach aufstehen kann morgens und überlegen kann, was erscheint mir sinnvoll, was mache ich. Da bin ich zutiefst dankbar für. Und das ist, also ich habe diese ganze Planerei noch nie verstanden.
Das ist nicht nur weise, sondern das ist irgendwie das man sollte einfach froh sein, wenn man in der Lage ist, dass es so geht. Nun werden sich viele diesen Podcast fragen, Moment, ist es nicht diese von Salü Salon? Ja. Und warum sprechen die nicht über Salü Salon? Das müssen wir natürlich auch noch machen, weil man immer denkt, da weiß man auch schon vieles. Ich habe jetzt neulich gelernt, das darf ich mir nicht vorwegnehmen. Ich habe neulich gelernt, dass es jemanden sehr Bekannten gibt, der ein großer Fan von euch ist. Aber wenn ich das jetzt vorwegnehme und nicht was anderes vorweg, deshalb sage ich es nicht, ist es angeteasert. Achtet mal auf, was Anfang Juni in Hamburg so passiert. Angelika weiß, worum es geht. Erzähl mal, das hast du 100-mal erzählt, ich weiß, es tut mir leid, aber für viele ist es dann trotzdem noch neu. Die Idee, Salü Salon zu gründen, letztendlich war das immer die Idee, es ist eine Gruppe von Frauen, die klassische Musik machen, aber in einem anderen Tempo, in einem anderen Auftritt, in einer Mischung, die klassisch, aber trotzdem lustig ist. Was war die Idee hinter Salut Salon?
Ich glaube, auch hier ist es wieder so, dass ich nicht auf mich hingesetzt habe und gedacht habe, wir haben die Idee XY, sondern mit Freundinnen zusammen saß und Musik gemacht habe und dann fingen wir an, Stücke zu arrangieren. Mhm. Und dann haben wir die Keimzelle war ein Jour fix, wo wir uns in einer Altbauwohnung in Eppendorf getroffen haben bei der Pianistin. Und einmal im Monat, immer jeden letzten Freitag im Monat, und dann haben Freunde Musik gemacht oder jemand hat was vorgelesen, mhm, oder eine Oma hat irgendwas zitiert aus der Zeitung, was sie spannend fand, oder ein Kind unterm Tisch hat irgendwie ein Lied gesungen. Das war total schön, immer, das machen wir heute noch. Mhm. Heute schaffen wir das nur noch so ein, zwei Mal im Jahr. Daraus ist entstanden, dass das mal ein sehr ernstes, tiefes, klassisches Stück, mhm, war. Dann war Tango Nuevo dabei von Astor Piazzolla. Dann haben wir ein Chanson gesungen und selbst geschrieben. Dann fingen wir an mit Puppenspiel und mit den unterschiedlichsten Sachen. Und so hat sich was entwickelt. Und dann haben wir gedacht, wir können das ja mal irgendwo spielen auch. Und dann haben wir im Museum für Kunst und Gewerbe gefragt, ob wir im Spiegelsaal spielen dürfen. Und in der Deichstraße, das, mhm, weiß ich noch. Und dann durften wir das und dann bin ich zu meiner Apotheke gegangen und habe gesagt, mit meinem selbstgebastelten Plakat, gesagt, gucken Sie mal, das bin ich, darf ich das hier aufhängen? Und dann durfte ich das und dann war das sofort ausverkauft und dann haben wir...
echt, das erste Konzert war schon ausverkauft?
Ja, da passen ja auch keine Leute, nicht viele,
stimmt,
Leute rein.
Stimmt, der alte Trick. Aber das, genau, waren nur 10, das war ausverkauft.
Ja. Ich weiß nicht, ob es 300 waren, aber auf jeden Fall waren es nicht besonders
viel.
Und dann war es zweimal ausverkauft irgendwie, weil ich aber auch so wild mit mir selber plakatiert habe, also mit der Gruppe, ne? Bin einfach, als ich mit mir selber rumgelaufen bin, manchmal mit dem Plakat. Und dann sind wir sehr, sehr schnell in der Leisthalle gewesen und haben vor 2000 Leuten gespielt und das fand ich ziemlich erstaunlich. Man kennt ja keine 2000 Leute und dann sind wir international halt viel gefragt worden und so hat das dann seinen Lauf genommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe am Reißbrett und über. Ich wundere mich auch immer, wenn ich andere Leute coache, dann sagen die, ja, sie würden gerne so in 3 Jahren. Dann denke ich mal, geh doch mit dem Flow. Aber das mach doch heute, was du heute willst und dann guck doch, aber was kommt.
Das ist interessant, wenn du andere Leute coachst, was sagst du denen denn dann? Sagst du dann, Leute, entspannt euch, genießt den Tag, alles gut, genießt das, was ihr habt,
ja,
plant nicht zu viel.
Ich coache keine Künstler oder Künstlerinnen, also jetzt aktuell nicht, also meistens eigentlich nicht, sondern eher im Businessbereich. Mhm. Und da ist ja die gleiche Frage. Man dann sagt, man will dann 3 Jahren das machen. Und ich glaube, wenn man immer das macht an dem Tag, was man für richtig hält und was einen weiterbringt, dann, glaube ich, kommt man viel schneller voran, als wenn man versucht, irgendwelche Nordsterne zu erreichen.
Siehst du, und oh Gott, das darf ich gar nicht, aber Nordstern ist so ein, sag mal, das muss man wissen, wenn man in Firmen ist und in Planung, jede Firma hat ihren Nordstern, das ist immer irgendein Geschäftsführer, Vorstand sagt dann, und unser Nordstern ist ja, und dann gibt es ja 3 Jahrespläne und 5 Jahrespläne und es kommen 1000 Dinge dazwischen, zum Beispiel Corona oder Kriege oder was auch immer. Aber wie treibst du denn dieses Nordstern-Denken aus?
Indem ich sage, das ist doch toll, einen Nordstern zu haben, ist doch schön. Und dann lass doch jetzt mal gucken, was heißt denn das für die nächste Woche? Und dann, mhm, gucken nach einer Woche, muss man halt gemeinsam dann im Team gucken, was davon haben wir erreicht. Also wenn es jetzt ein Nordstern ist, den man runtergebrochen hat, dann auf, keine Ahnung, ein Jahr. Und dann, was heißt das für die nächsten 3 Wochen, für die nächsten 3 Monate? Und dann muss man halt immer gucken, was hat gefehlt von 1 bis 10 und was ist jetzt und warum, mhm, nicht und was ist denn da und ist es noch dein Nordstern? Also immer wieder zu gucken, ich glaube, einmal zu sagen, das ist ein Nordstern, das ist schön, aber das bringt überhaupt nichts.
Nee, es bringt.
Und ist auch irgendwie so leidenschaftsfrei, finde ich. Also ich finde es so unsexy.
Ja, und das ist ja auch, ich finde, das Problem ist ja immer, wenn du einen Plan hast und hältst daran fest, dann gehen dir ganz, ganz viele Chancen, Sachen, die du gar nicht siehst und so. Aber wir wollen jetzt nicht über Wirtschaftspläne sprechen. Salut Salon. Die Frage, es gibt viele Gruppen zu viert. Ihr seid nicht immer zu viert, ne? Oder gab's mal, seid ihr auch mal so mit mehreren Leuten aufgetreten? Das ist eine dumme Frage von mir, aber eigentlich
also
immer
wir sind vier. Wir sind ein Quartett, das aktuell, genau, aus 9 Mädels besteht.
Genau. Das ist klar.
Wir treten immer zu viert auf.
Immer zu viert, ne?
Wir haben wir haben 11 Kinder, glaube ich gerade. Ja, genau, 11 Kinder, von denen die meisten noch nicht zur Schule gehen und haben ganz tolle Väter. Aber die Mütter wollen natürlich auch die Kinder auch manchmal sehen. Deswegen wechseln die Mädels sich. Also die
bist du eigentlich immer dabei als Gründerin?
Ja, ich bin also immer. Im Ausland nicht immer, aber ich bin sonst immer dabei. Deutschsprachig bin ich immer dabei.
Und die Frage natürlich, dass die damals, als es losging, die sind ja auch, da sieht man auch mal ein Bein, die sind auch ein bisschen anders angezogen als normalerweise klassische Musikerinnen und Musiker. Es sind nur Frauen. Ich weiß nicht, ich habe nochmal nachgelesen. Da sind ganz viel so Begriffe wie attraktive Frauen, sexy Frauen, Sex in der Musik und sowas alles waren alles so Themen damals, wo man heute sagen würde, bisschen peinlich in den ersten, also nicht für euch, sondern für die, die darüber geschrieben haben. Aber war auch kein Kalkül, sondern war halt einfach so?
Also ich habe, glaube ich, immer das angezogen, was ich anziehe. Okay. Und die Menschen haben immer geschrieben, was sie schreiben. Jetzt schreiben sie anders als vor 10 Jahren. Und
aber warum sind die Menschen zu euch gekommen? Weil klassische Musik ist viel. Aber sie sind natürlich auch, ich kann es ja selber von mir aus, auch von denen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja klar, es ist eine rasante Show, die sind fröhlich, das ist eben nicht mehr dieses, es ist nicht dieses steife Dings, ich gehe hin und du hast halt total anspruchsvolle klassische Musik und zwischendurch machen die halt großen Blödsinn, ist vielleicht, also du weißt, was ich meine. Deswegen kommen die Leute.
Ich glaube, man merkt uns nach einer halben Sekunde an, dass wir selber so eine Freude daran haben und so ein Spaß und wir uns so sehr mögen und wirklich zutiefst lieben. Also es ist eine ganz enge Verbindung, die wir auch haben miteinander und wir so Bock drauf haben und einfach, wir gehen auf die Bühne und sagen mal, wir sind die Party und wenn da keiner sitzen würde, wäre nicht so schön, aber würde, glaube ich, jetzt uns auch nur geringfügig, also uns macht das Musizieren auch in der Probe so viel Spaß. Und das überträgt sich, glaube ich, total.
Das ist auch dann der Trick bei, wenn du das als Coach und bei Unternehmen, das Coolste ist, wenn du irgendwo hinkommst und merkst nach 2 Minuten oder zwei Minuten, vielleicht auch noch 5 Minuten, hey, die haben richtig Lust da drauf. Die machen das, weil sie Spaß daran haben, die machen das mit Leidenschaft, was ja vielen Firmen abgeht, ne? Wo man sagt, irgendwie, die Leidenschaft ist jetzt hier aktuell nicht zu spüren.
Total. Ich glaube, das ist der Motor für alles, wo der Funke überspringt, wenn man selber Spaß dran hat. Und den kann man sich ja auch nicht einreden. Also entweder man hat den oder man hat den nicht. Meine ganze Familie besteht aus Steuerberatern gefühlt. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass bei mir Weihnachten der Funke überspringt, wenn die reden, als sei es ein Krimi irgendwie. Aber ich sehe, dass bei denen der Funke total überspringt.
Die sind aber trotzdem, kann man mit leiden? Ich hab auch mit meiner Steuerberaterin neulich darüber gesprochen und sagte dann, Mensch, was sie da machen, ich finde das ja, ich finde das toll und ich liebe diese Zahlen und ich gehe da so rein und denke, hey, okay, also ich für mich niemals vorstellbar, aber wenn es Menschen gibt, die mit Leidenschaft Steuerberater sind, ist ja für denjenigen toll.
Total, die lieben das genauso wie ich die Musik liebe und das ist einfach ein anderer Bereich, der Mensch ist verschieden.
Ja, Salut Salon, da denkt man auch so, ja, das ist so ein, viele würden denken, oh, das ist vielleicht so ein norddeutsches Phänomen und so. Nee, ist es gar nicht, wobei man einmal sagen muss, das finde ich erstaunlich, ihr habt so eine Tradition, die heißt, im Sommer seid ihr jetzt Thalia-Theater. Habe ich es richtig aufgesprochen? Man kann auch Thalia. Kann man Thalia-Theater oder Thalia-Theater? Ich weiß immer nicht, was richtig ist. Man denkt immer, man spricht.
Also Joachim Lux sagt, man kann beides sagen.
Das ist ja irre. Ihr seid im Juli jetzt, glaube ich, da, ne? Also Juli oder Juni?
Im Juli, ja, genau. Also ab dem 12. Juli sind wir da, genau. Wir machen immer die Sommerbespielung im Thalia-Theater. Also, wir sind die Hausband.
Also bisher, glaube ich, 4 Konzerttermine, wenn ich gesehen habe, wenn man da drauf guckt, da kann man sehen, wie viele Plätze noch frei sind. Alles, was weiß ist, ist schon besetzt und das meiste ist weiß. Das ist irre. Das heißt, da passen so 2000 Leute rein. Das heißt, wenn ihr 4 Konzerte macht, sind schon mal 8000 Leute. Und ich kann es spoilern, verraten, ihr habt noch einen, plant noch ein Zusatzkonzert.
Genau, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein Zusatzkonzert machen. Also es passen 1000 Leute ins Thalia Theater.
1000, okay. 2000 waren Leisthalle, so rum.
Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich noch ein Zusatzkonzert machen. Genau.
Wahnsinn, wie, also im Sommer.
Genau,
ab Thalia Theater. Ist das für die Leute, wenn das auch so schnell ausgebucht ist, sind das die Leute, die sagen, ey, das ist schon eine Tradition, ich gehe da hin, irgendwie der Sommer mit Salut Salon, wieso schafft ihr es, so viele Leute dahin zu kriegen?
Wir spielen ja nicht so.
Ich spiele nicht so oft in Hamburg.
Wir sind ja sonst wo. Okay, und ich glaube, wenn wir da sind, dann freuen sich viele. Mhm. Und wir uns auch, also weil es ist ja unsere Heimatstadt. Das Schönste überhaupt. Ich liebe das Thalia Theater. Und hinterher feiern wir oben im Nachtasyl immer noch. Und
kommen alle aus Hamburg? Alle Mitglieder?
Nee, wir sind ein Quartett, ja, das aus 9 Mädels besteht.
Das ist genau das.
Und die einen kommen aus München und die anderen aus Wiesbaden und aus Berlin und aus
überall. Und wer, das ist ja interessant. Also haben alle den Anspruch, davon leben zu wollen? Weil dann ist ja die Frage, wer tritt wann wo auf?
Also das überlegen die sich untereinander. Wir haben 3 Cellistinnen und die gerade die Kita-Eingewöhnung macht, die spielt gerade nicht. Also jetzt war es gerade bei der Premiere des aktuellen Programms, war es so, dass 2 Pianistinnen Stichtag praktisch quasi zum Premierentag haben.
Okay.
Also da muss man gucken. Und das überlegen die sich untereinander und wie es passt. Also das ist, wie es wie soll man das sonst machen? Als Frau, das macht total Spaß, dass die einfach jede guckt, wie es für sie passt.
Rein gesellschaftsrechtlich ist Salü-Salon eigentlich was? Ist es eine Firma? Ist es eine GmbH? Ist es,
ja.
Und du bist die Eigentümerin?
Ja.
Inhaberin sozusagen, ja. Du musst sagen, es gibt eine zweite Gründerin, die mal irgendwann ausgestiegen ist und so. Das heißt, und die Anteil.
Genau, die Lebensentwürfe ändern sich und sind ja einige.
Und du bist dann Geschäftsführende, bist du so eine Art geschäftsführende Gesellschafterin? So muss man sich das vorstellen, wenn man es übersetzen
genau,
würde.
Ja.
Genau. Erzähl mal, das wissen glaube ich auch viele nicht, 100 Konzerte.
Also ich mache das mit meinem Mann zusammen.
Okay.
Mache das Management und.
100 Konzerte im Jahr. Davon sind wie viele im Ausland? Prozentual so.
Das ist ja ganz unterschiedlich. Wenn wir eine große Tournee machen durch Frankreich, dann sind das 32 Konzerte oder so. In China sind es dann mal 10. Und jetzt geht's als nächstes, ich weiß immer, was wir jetzt gerade machen, geht's nach Istanbul und nach Frankreich.
Okay.
Ganz unterschiedlich.
Das ist ja interessant. Wie habt ihr es denn geschafft, dass in diesen Ländern ihr ein Publikum findet? Weil das ist ja gar nicht so, muss ja bekannt sein irgendwie. Und offensichtlich, ihr seid ja in wie vielen verschiedenen Ländern schon aufgetreten? Hast du es drauf? Schon sehr viele.
Also ich selber war in über 100 Ländern.
Genau.
Das weiß ich, aber in vielen davon sind wir auch aufgetreten.
Genau, aber wie schafft man das dann in so vielen Ländern ein Publikum zu erreichen? Also nicht nur 20 Leute, sondern immer relativ verkaufte, ausverkaufte Hallen.
Ja, ich glaube, diese ersten Asien-Tourneen oder auch die USA-Tournee war so, dass wir gefragt wurden vom Veranstalter und der dann Werbung gemacht hat vor Ort und dann fanden die Leute das interessant und sind gekommen. Heutzutage ist natürlich sehr viel übers Internet, dass die Leute uns auch kennen oder uns sich freuen schon, wenn wir kommen und schreiben, kommt ihr doch mal nach Mexiko. Und dann hatten wir diesen YouTube-Hype. Ne,
wollte ich gerade sagen, welche Rolle der spielt, genau.
Genau, einmal um die ganze Welt gegangen ist. Also wir jetzt 40 Millionen Klicks haben oder so, aber das sind natürlich Menschen, die dann auch sich freuen, wenn wir kommen. Und es hängt, glaube ich, einfach mit den Veranstaltern zusammen, die dann das so plakatieren, dass die Leute wissen, dass wir da sind. Und dann, das machen die vor Ort, ne? Wir haben vor Ort die Veranstalter.
Und der Anspruch ist immer, bei euch oder bei dir, die Moderationen in der jeweiligen Landessprache zu machen?
Genau.
Also wahrscheinlich sprichst du 10 verschiedene Sprachen, ist das so?
Nee, aber das ist in Frankreich und in Paris oder jetzt in New York noch ja gut machbar,
ja.
Weil das spricht man noch. Aber in China oder Korea oder so ist es natürlich, oder in Polen, das ist nicht so einfach. Und dann ist das reines Malen nach Zahlen. Also wir lernen genau die Show auswendig, 2 Stunden und erarbeiten das mit Native Speakern. Und also mit Freunden, die das sprechen und die auch aus der Musik kommen und die der Witz ist, dass nach dem Konzert dann die Menschen tatsächlich zu uns an Stand kommen.
Und euch so denken, super, die sind
ja. Das ist wirklich zum Schreien, dass die wirklich dann uns auf Koreanisch anquatschen und im Ernst glauben, wir können ein Wort mehr sagen, als wir auf der Bühne gesagt haben. Nein, wir sprechen das alles überhaupt nicht. Also unsere Pianistin zum Beispiel spricht 8 Sprachen, also die deckt schon einiges ab, aber grundsätzlich sprechen wir das nicht, sondern lernen das für die jeweiligen Konzerte.
Man müsste es nicht tun. Man käme überall mit Deutsch nicht klar, aber mit Englisch klar. Warum macht ihr es?
Ich finde es so schön und das teilen wir, glaube ich, alle, wenn die Menschen uns verstehen. Mhm. Also wenn wir das, was uns am Herzen liegt, sagen können. Also vieles, wir reden jetzt ja, das ist ja kein Schauspielstück, also wir spielen ja mehr, also wir reden hoffentlich. Und machen poetische Dinge, die auch sich und Humor, also die sind ja Sachen, die international funktionieren ohne Sprache. Aber die Dinge, die wir sagen möchten, das ist natürlich toll, wenn die das verstehen können, weil es ist ja schon in Frankreich schwierig, auf Englisch zu sprechen.
Das stimmt.
Also da muss man gar nicht nach China für fahren.
Ich mag es immer gern, wir sind viele Schauspielerinnen, Musiker, Künstler in diesem Podcast und frage dann immer danach, nach den unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Publikum. Die meisten, die hier sind, haben ein Publikum in Deutschland, das ist auch immer ganz interessant, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, in Hamburg, ich trete gerne in Hamburg auf, aber seien wir ehrlich, die sind schon ganz schön, die sind natürlich verwöhnt, die Hamburger. Ne? Also die Hamburger, das ist einfacher mal in Aachen aufzutreten oder in Gießen oder was weiß ich wo. Wenn du vergleichst das Publikum auf der ganzen Welt, irgendwie wird das durch diese Musik vereint? Also sind die Unterschiede gar nicht so groß, wenn die in Konzerten von euch sind?
Ich finde ja jeden Abend völlig anders. Mhm. Also auch wenn wir in Hamburg mehrere Abende spielen, finde ich jeden Abend im Thalia Theater bei der Sommerbespielung vollkommen anders. Weil es ja jeden Abend vollkommen andere Menschen sind, die vollkommen andere Gefühle haben, ganz anderen Humor haben, ganz andere Themen haben, die sie beschäftigen. Das finde ich ist das Schöne, finde ich. Und ich habe noch nie jetzt gedacht, in Aachen ist es anders als in Hamburg. Aber Es ist ein Unterschied zum Beispiel in Brasilien, wenn wir da spielen, dann ist das wie so ein Zugabenkonzert. Also wir haben das erste Stück noch nicht beendet und die Leute flippen aus. So, das ist, da müssten, glaube ich, jetzt die Hamburger wirklich harte Drogen nehmen, damit das passiert.
Also schon
und werfen das, Blumen auf die Bühne. Also, ja, das ist zum Schreien. Das ist toll, total toll. Und das ist, oder in Chile kommen die Kinder und geben ein Küsschen auf den Mund nach einem Konzert, die man noch nie gesehen hat. Oder man bekommt Blumensträuße in osteuropäischen Ländern von Menschen, die man noch nie gesehen hat. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Oder in China wird ganz kurz geklatscht, dafür aber total heftig. Und dann ist es so, dass wir dann Zwischenmusiken einbauen und die das ändern auch, ne? Weil wir uns ein bisschen auskennen natürlich mittlerweile auch, wie es wo ist.
Gibt es Länder, wo du sagst, oh, da würde ich gerne hin noch? Das bei über 100 Ländern gibt es natürlich weiße Flecken, aber wahrscheinlich sind das kleine Länder, weil in den großen wart ihr überall schon. Oder gibt es auch schon Länder, wo ihr sagt, da will ich gerne nochmal?
Ich glaube, ich reise so gerne, dass ich das auch überall gerne nochmal hinfahre. Überall, wo ich unbedingt hin wollte, war ich. Und das heißt aber nicht, dass ich morgen nicht wieder überall... Ich war jetzt gerade in, also es fängt bei mir auch immer oft zusammen, dass ich dann es mit irgendwas Sinnvollem verbinde. Jetzt war ich gerade im Januar im Kriegsgebiet von Myanmar und habe an der thailändischen Grenze mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Kleine Kinder, die ohne ihre Eltern vor den Bomben flüchten mussten. Also ein ganz tolles Projekt der Kindernothilfe, wo es wirklich um Grundschulbildung geht. Und es ist wirklich ganz schrecklich alles. Das sind sehr furchtbare Verhältnisse und ich überlege jetzt nicht, wo will ich, auch da habe ich glaube ich keinen Plan, wo will ich in meinem Leben nochmal, wenn würde ich das glaube ich machen, und sondern ich überlege, was macht gerade Sinn, wo ich hinfahre. Und in Mesot an der Grenze eben zu Myanmar habe ich gerade ganz viel gelernt und mir viel nochmal über das Thema Heimat Gedanken gemacht und dass das einfach wenn viele Menschen bei uns gerade sagen, das ist etwas, was man sich aussuchen könnte, oder es ist, ich glaube, kein Mensch gibt freiwillig seine Heimat auf. Das habe ich nochmal sehr deutlich gesehen und ich habe so viel Armut gesehen und so viele junge Kinder, die wirklich Kinder, die arbeiten müssen. Es ist einfach, man denkt, also ich denke sehr viel neu nach. War und bin sehr betroffen von der Reise. Und
das sind schwere Themen, die du dir nicht antun müsstest, die du aber bewusst dich damit beschäftigst, um was zurückzugeben, aber oder auch um immer wieder sich klarzukriegen, boah, wie gut es uns eigentlich geht. Das ist ja das, was vielen Deutschen interessanterweise abgeht, dass man immer denkt, wenn man jetzt in Deutschland und man so sich umhört, denkt man so, es muss ja ganz furchtbar sein in diesem Land. Es ist ganz schrecklich und das Land ist fast am Ende und immer noch 95% der Menschen auf der Welt würden gern mit uns tauschen, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, auch da denke ich nicht so viel drüber nach, warum ich das mache, sondern bin da mit der Kindernothilfe im Gespräch und dann ist es wichtig, dass da jemand hinfährt und was mit denen macht. Und es gibt ganz tolle Selbsthilfegruppen dort für Frauen, die versuchen eben, sich gegenseitig 10 Cent zu leihen, damit die Kinder irgendwas in Richtung Schulbus mal bezahlen können oder was auch immer. Und da kann man ganz tolle Workshops machen. Und das ist, also während ich mit denen arbeite, dann tagsüber bin ich derart dabei, und das macht mir so eine Freude und ich merke, dass ich denen was geben kann und dass ich selber ganz viel von denen bekomme.
Hat auch immer mit Musik zu tun oder hat es?
Nee, in diesem Fall jetzt gar nicht.
Gar nicht, ne? Das ist dann, da bist du eher in der Rolle
als Kriegsgebiet einfach.
Aber da bist du dann in der Rolle als Psychologin oder bist du einfach in der Rolle als Mensch da? Als was?
Ich bin ja Botschafterin der Kindernothilfe und in dieser Funktion, glaube ich, bin ich da. Aber klar hilft es mir, dass ich Psychologin bin und mich mit einigen Krisenthemen auskenne.
Wenn du als Psychologin arbeitest, muss man sich das ganz normal vorstellen, also mit ganz normalen Patienten, oder hast du dich da auch spezialisiert auf einen Bereich?
Nee, die Menschen kommen ja mit ganz unterschiedlichen Themen und ich glaube.
Aber hast du sowas wie eine Praxis in Hamburg oder wie behandelst du die?
Ich habe einen Raum, in dem ich das mache.
Okay.
Es läuft aber, wie gesagt, auch sehr viel digital heutzutage.
Ist das okay? Weil wir haben ja die Diskussion immer mit Homeoffice und man muss sich direkt sehen und je intensiver und je persönlicher es wird, desto mehr müsste man sich privat sehen, also tatsächlich sehen, geht aber auch über...
Ja, ich finde, es spricht immer was dafür und was dagegen. Es steht, also es gibt, also wenn ich mir zum Beispiel mit, wenn ich mit Vorständen arbeite und da sind 4 Führungskräfte und 2 Vorstände und oder und die, es gibt ein großes Hierarchiegefälle und daran soll sich was ändern und die sind im Raum, dann nehmen die unglaublich viel Raum ein, aber wenn wir uns digital treffen, dann sind die Kästchen genauso groß wie bei den anderen. Ist es für die anderen viel leichter. Das ist immer eine Frage. Es gibt Themen, die ich natürlich überhaupt nicht digital mache und möchte und andere, die ich sinnvoller finde. Auch da muss man immer, es gibt, glaube ich, kein Instrument, was an sich gut oder nicht gut ist. Es ist immer situationsabhängig.
Homeoffice ist für Hierarchieabbau eigentlich ein Geschenk? Genau, weil du sagst, weil plötzlich auf allen Konferenzen alle Leute erstmal gleich sind durch die Kästchen.
Ja, es gibt ja viele Menschen, die auch dann vereinsamen oder die es nicht schön finden oder wo, also ich glaube auch da.
Hat ja mit der Hierarchie aber nichts zu tun,
nee, klar. Genau. Nee, aber
Homeoffice hat Nachteile, ich meine, aber in Sachen Hierarchie.
Man kann Hierarchie aber auch ohne Homeoffice ändern, indem man ganz einfach Strukturen einführt, so dass es diese ganzen inoffiziellen Hierarchien, dass man die abbaut und sowas. Also man, ich glaube jetzt nicht, dass das Rezept für alles digital ist gegen Hierarchien.
Wenn ich Dirigenten hier hatte oder klassische Musiker und so, dann haben wir oft auch darüber gesprochen, über die Frage der Demokratie in einem Orchester oder eine Demokratie auf der Bühne und dann bisher bin ich jetzt gespannt, ich glaube, du hast was ganz anderes sagen, die alle, nix, das ist reine Diktatur. Bei Solis Salon wirkt es nicht so, als ob das irgendwie ein diktatorisches, sondern ein, oder doch?
Nee, ich glaube, man kann ja gar nicht Musik machen zusammen, wenn man nicht das liebt, was man tut und wenn man nicht total überzeugt ist davon.
Aber einer muss ja irgendwie so, das sagen die Dirigenten, die hier sitzen, die sagen, naja, einer muss ja im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angeben. So, und das bin am Ende ich dann. Oder die erste Geige oder so, aber es ist nicht, wir können hier nicht urdemokratisch abstimmen, was wir spielen, wie wir spielen, das muss schon funktionieren.
Es gibt ja Orchester wie Kammerphilharmonie Bremen und so, die auf international höchstem Niveau genau das tut. Aber wir sind ja auch nur 4, beziehungsweise 9. Bei uns ist das jetzt kein Staatsakt, wenn wir gemeinsam was überlegen, sondern wir treffen uns und klar, ich komponiere die Sachen und ich arrangiere die Sachen und komme mit Noten und dann treffen wir uns und dann wir fangen gerade an für das neue Programm Heimat zu arbeiten, haben gerade die ersten Proben gehabt und dann fangen wir an, das zu spielen und zu überlegen. Und aber wenn nicht der Funke bei allen komplett überspringt und wir nicht über eine längere Probenphase, das entwickelt sich ja auch das Stück dann und dafür brennen, dann fliegt das natürlich raus, das Stück.
Angelika, vielen Dank. Eine Frage noch. Ein Mann bei Salut Salon grundsätzlich ausgeschlossen?
Also du könntest dich bewerben, es haben sich schon einige.
Hast du Männer beworben schon?
Ich finde, du hast eine ganz gute Stimme.
Ja, ich kann
ich
überhaupt
nicht, was
kein,
du sonst noch so
ich kann kein, ich kann kein einziges Musikinstrument spielen, aber ich mache alles mit großer Leidenschaft. Also das könnte ich einbringen und die Leute, in der Regel lachen die Leute nach 2 Minuten. Aber nein, aber ihr würdet keinen Mann nehmen, oder doch?
Ich glaube, es hängt ganz von deinen Fähigkeiten ab.
Also die Bewerbung ist hiermit raus. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.